Deutschlandfunk. Umwelt und Verbraucher.
Und guten Tag, sagt Jule Reimer. 30% Land, 30% Ozeane. Diese Formel wird Ihnen in diesem Jahr noch öfter begegnen. Sie steht für den Schutz zweier Ökosysteme, die zentral für unsere menschliche Existenz sind. Wie Klimaerwärmung, Artensterben, Raubbau an der Natur und Corona-Pandemie zusammenhängen, das behandelt heute ein hochkarätiger Gipfel von Paris aus. Mehr zum One Planet Summit mit Macron und Merkel gleich. Wir erläutern, wie die Pelztierzucht Polen spaltet. Wir erklären, warum die Wende in der US-Klimapolitik bereits eingeleitet ist, und zwar mit der Unterschrift von Donald Trump. Wir blicken auf die Baustellen von Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner und erklären im Verbrauchertipp, wie Sie die Krankenkasse wechseln können. Eigentlich nennt er sich Klimagipfel, der One Planet Summit der Regierungschefs, die das Thema seit 2017 mit jährlichen Treffen weltweit voranbringen möchten. Ziel ist es, die Umsetzung des Pariser Klimaabkommens zu beschleunigen und mehr Investitionen in den Klimaschutz zu fördern. Diesmal hat Frankreichs Staatspräsident Emmanuel Macron die Konferenz initiiert, hochkarätig besetzt, per Videoschalte mit Kanzlerin Angela Merkel, dem britischen Premier, Prinz Charles, UN-General Generalsekretär Antonio Guterres, Ursula von der Leyen, Christiane Kess in Paris. Ja, aber eigentlich geht es ja heute um die Artenvielfalt. Warum hat Macron diesen Gipfel jetzt einberufen?
Er war ja eigentlich schon für letztes Jahr geplant, ist dann verschoben worden wegen der Pandemie. Und jetzt ist es die Vorbereitung des großen Weltbiodiversitätsgipfels im Herbst in China. Es ist gleichzeitig die Nachfolgekonferenz der großen UN-Naturschutzkonferenz 2008 in Bonn. Und auf diesem Gipfel sollen konkrete Aktionsbündnisse für den Artenschutz aufgebaut werden. Macron hat Anfang Januar auf die Dringlichkeit dieses Themas noch einmal in einem Video auf Twitter hingewiesen. Da hat er wortwörtlich gesagt, die Welt brennen, die Ozeane sind verschmutzt und wenn nichts passiert, dann wird 1 Million Tiere und Pflanzenarten in den kommenden Jahrzehnten verschwinden. Er hat auch einen Zusammenhang zur Corona-Pandemie hergestellt. Da sagen Experten ja, dass durch das Artensterben viele Tiere verschwinden, die eigentlich als Schutz gegen gefährliche Viren dienen und weil sie selber mit diesem Virus nicht infiziert werden können. Und das führt dann wiederum dazu, dass mehr von den anderen Wildtieren infiziert werden und gleichzeitig kommt der Mensch dieser stärker infizierten Tierwelt immer näher, sei es durch Abholzung der Wälder, Urbanisierung oder den Handel mit Wildtieren.
Ganz kurz, heute Morgen wurde ja erstmal speziell auf Afrika geguckt.
Genau, da ging es um die sogenannte Große Grüne Mauer, ein riesiges Umweltprojekt, ein großer Grünstreifen, der durch Länder der Sahelzone gebaut werden soll, um das Voranschreiten der Sahara zu verhindern. Ursprünglich war das eine Initiative der Afrikanischen Union. Mittlerweile hat sie eine Vielzahl an Unterstützern, die heute Vormittag hier gesprochen haben. Und um nur ein paar zu nennen, das geht von der Europäischen Investitionsbank über die Stiftung Weltwirtschaftsforum bis zur Bank of America. Und das Ziel ist es, bis 2030 zehntausende Quadratmeter mit Bäumen zu bepflanzen, 100 Millionen Hektar unfruchtbares Land wiederherzustellen, dadurch Kohlenstoff zu binden und Millionen sogenannter grüner Arbeitsplätze zu schaffen für die Menschen in der Region. Der Präsident der Afrikanischen Entwicklungsbank, Akinwumi Adesina, der hat es heute Morgen so auf den Punkt gebracht, dass er gesagt hat, von dieser großen grünen Mauer hängt die Zukunft der Region Sahel ab. Es gibt viele kleinere Einzelprojekte, die laufen gut, hieß es heute Vormittag, aber generell kommt das Großprojekt zu langsam voran.
Was will der Gipfel denn insgesamt erreichen?
Also ein ganz wichtiges Element ist die sogenannte High Ambition Coalition. Die soll erweitert werden auf 50 Länder und die setzt sich dafür ein, dass 30% des Festlandes bzw. der Inseln sowie 30% der Ozeane der Erde bis 2030 unter Naturschutz stehen sollen. Im Moment sind das etwa 15% der Landfläche weltweit und 7% der Ozeane. Diese Koalition wird geleitet von Frankreich und Costa Rica. Bundeskanzlerin Merkel soll ankündigen, dass Deutschland ihr beitritt und der französische Präsident will verkünden, dass auch im eigenen Land 30% von Land und Wasser unter Naturschutz stehen werden, bis 2022 schon. Außerdem ist ein Ziel hier heute, dass ein signifikanter Teil der öffentlichen Finanzen für Naturschutz zur Verfügung gestellt wird, unter anderem um die ökologische Landwirtschaft zu fördern.
Ein Satz noch, Artenschutz ist ja in den letzten Jahren nicht wirklich vorangekommen. Warum sollte sich heute was tun?
Ja, das ist genau das, was die Kritiker sagen. Die sagen, es gab schon in der Vergangenheit viel zu viele Zusagen, die sind nie eingehalten worden. Was sollen diese weiteren Ankündigungen? Man muss einfach endlich mal handeln.
Christiane Kess vom One Summit Gipfel in Paris, der One Planet Summit in Paris, der heute Nachmittag dann ganz offiziell eröffnet wird. Wenn Joe Biden am 20. Januar die US-Präsidentschaft übernimmt, wird er viele Scherben in der Klimapolitik zusammenkehren müssen. Dabei hatte 2016 der damalige US-Außenminister John Kerry in Kigali noch eine der größten internationalen Errungenschaften der Obama-Regierung ausgehandelt. Über 170 Staaten einigten sich damals darauf, die Nutzung der extrem klimaschädlichen Fluorkohlenwasserstoffe, kurz FKW, auslaufen zu lassen. Das war ein Meilenstein für den Klimaschutz im Rahmen des Montrealer Protokolls des Abkommens zum Schutz der Ozonschicht. Allerdings übernahm eben zwei Monate später nach diesem Kigali-Gipfel Donald Trump das Weiße Haus und tat erstmal gar nichts. Bis zur Kehrtwende der US-Klimapolitik, und zwar Ende Dezember mit der Unterschrift Donald Trumps. Aus New York, Heike Wipperfürth.
I'm very excited about it, actually. I think that it's a monumental step forward.
Das sei ein enormer Schritt nach vorne, freute sich der damalige US-Außenminister John Kerry, als er 2016 den Beschluss verkünden konnte, dass die Staatengemeinschaft nach und nach aus den klimaschädlichen Fluorkohlenwasserstoffen, kurz FKW, aussteigen werde. Vor etwa 30 Jahren begann ihr verstärkter Einsatz als Kühlmittel, um damals Fluorchlorkohlenwasserstoffe, FCKW, zu ersetzen, weil diese die Ozonschicht zerstören. FKW wiederum beschleunigen jedoch die Klimaerwärmung 100 bis 1000 Mal mehr als CO2. Allerdings weigerte sich der neue Mann seit 2017 im Weißen Haus, US-Präsident Trump, standhaft die Herstellung der schädlichen FKW zu drosseln, bis jetzt das 900 Milliarden Dollar schwere Corona-Hilfspaket in Kraft trat, das der US-Senat an Weihnachten verabschiedet hat, und zwar mit der Unterschrift von Trump. Denn tief in dem über 5500 Seiten langen Gesetz versteckt, befinden sich eine ganze Reihe neuer Energie- und Klimaschutzbestimmungen, darunter auch die Reduzierung der FKW. Die Verquickung völlig verschiedener Gesetzesvorhaben ist in Washington eine übliche Methode, um Mehrheiten im US-Kongress auszuhandeln. Jeff Thaler, Professor für Umweltrecht an der Universität von Maine, sieht in den jetzigen Beschlüssen eine radikale Abkehr von der Politik der Trump-Regierung, die Klimaerwärmung zu leugnen. Interessanterweise mit Stimmen vieler Republikaner. Das ist die größte finanzielle Anstrengung, die unsere Bundesregierung seit Jahren unternimmt, um saubere Energie zu fördern und den Klimawandel zu bekämpfen. Das ist sehr wichtig, weil sie unter einem republikanischen Präsidenten und Senat gemacht wurde. Ob dem scheidenden US-Präsidenten bewusst war, was er da alles unterschrieben hat? Laut Corona-Hilfspaket hat der US-Kongress eine Rekordsumme von 35 Milliarden Dollar für die Entwicklung erneuerbarer Energien bewilligt und die schrittweise Reduzierung der FKW in den nächsten 15 Jahren um 85% beschlossen. Die USA sind der zweitgrößte CO2-Emittent der Welt, nach China. Das US-Beratungsunternehmen Rhodium Group schätzt, so könnte das Land bis 2035 rund 900 Millionen Tonnen Kohlendioxid weniger in die Luft blasen. David Doniger, Mitarbeiter bei der Umweltschutzorganisation NRDC, spricht ebenso von einem Beschluss von großer Bedeutung.
If that growth had been allowed to occur.
Wenn die FKW nicht weltweit eingeschränkt würden, dann könnte sich allein dadurch die mittlere Erdtemperatur bis Ende des Jahrhunderts um ein halbes Grad Celsius erhöhen. Dass die Klimaerwärmung längst als Brandbeschleuniger der Waldfeuer in Oregon und Kalifornien gilt, alarmiert auch den US-Kongress. So hat er beschlossen, die Solar- und Windindustrie, Wasserkraft und geothermische Technologien mit 4 Milliarden Dollar zu fördern. Außerdem hat der Senat die Steuerbegünstigungen von Solar- und Windprojekten um bis zu 2 Jahre verlängert. Sie wären Ende 2020 ausgelaufen. Für einen echten Durchbruch sei dieser Zeitraum aber zu kurzfristig, fürchtet Jeff Thaler. Die Planungs- und Umweltverträglichkeitsprüfungen für diese Projekte können viel Zeit beanspruchen. Viele Milliarden sind auch für die Abscheidung und Speicherung von CO2, also für die CCS-Technologie, eingeplant und für die Weiterentwicklung von Atomkraftwerken. Klimaschützer wie Jeff Thaler halten beides für fragwürdig. Die Kernenergie ist bei weitem nicht so klimaneutral, wie viele Amerikaner denken, und für die Abscheidung und Speicherung von CO2 haben wir bereits Milliarden ausgegeben, aber daraus ist bei uns bis jetzt nie viel geworden. Trotz des Geldsegens klagt Thaler, 35 Milliarden US-Dollar seien viel zu wenig, um die Klimaerwärmung wirksam abzubremsen, denn die Kosten dafür, dass Menschen vorzeitig sterben oder dass der Meeresspiegel ansteigt, fallen doch viel höher aus als das, was wir jetzt ausgeben. Das ist nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Joe Biden hat versprochen, nach seinem Amtsantritt am 20. Januar als Nachfolger von Donald Trump 2 Billionen Dollar in Strom aus sauberen Energien zu investieren. Und John Kerry will als neuer Sonderbeauftragter für Klimapolitik der Biden-Regierung spätestens Ende April dazu eine internationale Konferenz einberufen.
Und aus New York war das Heike Wipperfürth. Die Zucht von Nerzen für Pelze ist seit Jahren umstritten. In Dänemark führte die Empfänglichkeit der Tiere für das Coronavirus und die Fähigkeit, es erneut auf Menschen zu übertragen, jüngst zu einem radikalen Ende, einschließlich staatlich verordnetem Massaker an Zehntausenden von Nerzen. Anders dagegen in Polen. Das Land ist weltweit der drittgrößte Produzent von Pelzen aus Nerzen und Füchsen. Und im Streit darum ist fast die Regierung neulich auseinandergebrochen. Michael Reinartz erklärt die Gemengelage.
Schon vor etwas mehr als 3 Jahren tat sich etwas ziemlich Ungewöhnliches in Polen. Damals, 2017, tauchte PiS-Parteichef Jarosław Kaczyński plötzlich in einem Spot der Tierschutzorganisation Viva auf. Wenn es um ein Verbot der Pelztierzucht in Polen geht, ist es vor allem die Frage der Einstellung zu den Tieren, eine Frage des Herzens, für die Tiere und des Erbarmens mit den Tieren. Jeder anständige Mensch sollte so etwas in sich tragen. In diesem Umfeld und mit derlei Aussagen hatte man den mächtigsten Politiker Polens gar nicht erwartet. Denn die Pelztierzüchter wohnen ja auf dem Land. Sie gehören definitiv zu den Stammwählern rechtsgerichteter Parteien in Polen. Dann dauerte es noch einmal rund 2 Jahre, bis die Geschichte im Sommer 2020 so richtig an Fahrt aufnahm. Seit Jahren dokumentieren wir die Bedingungen auf den Pelztierfarmen in Polen. Wir zeigen, dass das kurze Leben der Tiere von Anfang an, es dauert in der Regel 6 bis 7 Monate, ein Leben unter extremen Qualen ist. In jedem Moment ihres Lebens leiden die Tiere sehr, leben auf engstem Raum. Es gibt keine humane Pelztierzucht. Sagt Bogna Witowska von der Organisation Otwarte Klatki, was so viel wie offene Käfige bedeutet. Mit deren Hilfe hat der Internetkanal Onet.pl einen aufrüttelnden Film über die Zustände auf einer gigantischen Nerzfarm in der Region Großpolen gedreht. Darin gibt es zahlreiche versteckt gemachte Handyaufnahmen von gequälten und hospitalisierten Nerzen zu sehen. Heimlich gefilmt hat sie ein junger ukrainischer Tierrechtsaktivist, der dort für einige Zeit gearbeitet hat. Aus der Vogelperspektive betrachtet, sieht die riesige Farm fast wie ein Stadtviertel aus. Besitzer und Nerzzüchter Stepan Wujcik wollte sich für die Onet-Reportage auf gar keinen Fall vor eine Kamera stellen. Den jungen Journalisten ließ er vor dem Sicherheitszaun stehen und per Smartphone wissen: Herr Redakteur, ich bin so müde von den Angriffen und all dem. Wirklich, es gibt eine Menge verschiedener Probleme und ständig werde ich von allen Seiten medial angegriffen, nur dafür, dass ich es wage, Landwirt zu sein. In dem Film auf der Online-Plattform Onet berichtet der ukrainische Aktivist von dem unglaublichen Stress, den er als Arbeiter auf der Farm erlebt hat. Bis zu 500.000 Nerze haben sich in ihren viel zu kleinen Käfigen bewegt, sich in ständiger Furcht und Panik befunden, sich sehr häufig selbst und gegenseitig furchtbare Verletzungen beigebracht. Ein unablässiger Gestank habe über dem gesamten Gelände gelegen. Alarmiert von der großen Resonanz auf den Film hat der Züchter Stepan Wujcik einen eigenen Werbefilm für das Internet über seine Zucht anfertigen lassen. Als Reporter fungiert dabei der Sejm-Abgeordnete Krzysztof Bosak, Wujciks Freund von der kleinen rechtsnationalen Partei Konfederacja.
Dlaczego te zwierzęta są tak cicho? Czy to znaczy, że one może się boją?
Nie, zwierzęta są cicho, dlatego że jest wszystko w porządku.
Bosak fragt, warum sind die Tiere so leise? Heißt das, dass sie vielleicht Angst haben? Aber nein, die Tiere sind leise, weil alles in Ordnung ist, antwortet Wujcik. Eines der wichtigsten Argumente der polnischen Pelztierzüchter ist, dass sie Arbeitsplätze in strukturschwachen Regionen schaffen. Tierrechtsaktivisten verweisen dann darauf, dass auf den Farmen meist Menschen aus der Ukraine, Belarus oder Russland arbeiten. Für Hungerlöhne auf niedrigstem Niveau, bei Arbeitszeiten von bis zu 12 Stunden. Und selbst der PiS-Vorsitzende und bekennende Katzenfreund Kaczynski hat darauf hingewiesen, dass Länder wie Dänemark oder Holland ihre Pelztierzucht inzwischen häufig ins billigere Polen verlagern. Nach Angaben der Tierschützer werden hier jährlich 5 bis 6 Millionen Nerze getötet. Mehrere hundert Farmen soll es im Land geben. Die Nerze werden auf grausame Art durch Gas umgebracht. Der qualvolle Tod kann bis zu 30 Minuten dauern. Denn Nerze sind auch gute Schwimmer und können bis zu 5 Minuten lang tauchen. Tatsächlich hatte die Partei Recht und Gerechtigkeit von Jarosław Kaczynski im Herbst ein Gesetz zum Verbot gegen die Pelztierzucht in das Parlament gebracht. Dort scheiterte es letztlich nicht nur wegen des erbitterten Widerstandes der Koalitionsparteien von PiS, sondern auch, weil es mit anderen Themen, wie zum Beispiel dem Verbot der rituellen Schlachtungen in Polen, vermischt und überladen war. Seit dem Herbst liegt es auf Eis.
Michael Reinartz über den Pelztierstreit in Polen. Die Baustellen der Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner sind zahlreich. Die Reform der viel kritisierten EU-Agrarsubventionen konnte sie als Agrarratspräsidentin nur mäßig vorantreiben. Die afrikanische Schweinepest ist allerdings kontrolliert noch an Deutschlands Grenzen nach Polen ausgebrochen. Agrarunternehmen protestieren gegen Auflagen, den Gülle- und Pestizideinsatz zu reduzieren. Heute Morgen stellte Klöckner ihr Programm für 2021 vor. Katharina Hamburger in Berlin, steht eine Versöhnung mit Landwirten in Aussicht?
Es ist der Versuch, die Bauern zu besänftigen mit der sogenannten Bauernmilliarde. Das ist auch eine Art Ausgleich für die Ausgaben der Düngeverordnung, über die sich die Bauern beschwert haben. Sie bezeichnet das als den größten Modernisierungsschub für die Landwirtschaft. Das ist Geld, das ab heute abgerufen werden kann, zwischen 2021 und 2024 816 Millionen Euro insgesamt. Und die Bauern und Bäuerinnen können dafür Zuschüsse bekommen, wenn sie zum Beispiel in Technik investieren, die es möglich macht, umwelt- und klimafreundlicher zu wirtschaften. Also hier versucht sozusagen Julia Klöckner, mit den Bauern oder die Bauern damit zu besänftigen.
Welche Schwerpunkte setzt die Ministerin noch?
Da steht natürlich die GAP im Vordergrund, wo sie sagt, den Abschluss müssen wir jetzt noch erreichen. Sie hat ja mit der Bundestagswahl, die in diesem Jahr ansteht, auch endende Möglichkeiten, zumindest vorerst. Man weiß nicht, ob sie danach noch da noch was machen kann. Dann hat sie auch das Tierwohl genannt als einen ihrer Schwerpunkte. Sie hatte eine Machbarkeitsstudie unter anderem zum Thema Verbraucherabgabe in Auftrag gegeben. Und dann wurde auch der Insektenschutz heute genannt. Da gibt es einen Streit mit dem Umweltministerium, wie weit dieser Insektenschutz gehen kann, gehen soll. Aus dem Landwirtschaftsministerium kommt da eine Verordnung zur Anwendung von Pflanzenschutzmitteln und aus dem Umweltministerium eben das nationale Aktionsprogramm Insektenschutz. Und man möchte sich da bis spätestens Februar einigen, hat Julia Klöckner heute gesagt. Mal schauen, ob das gelingt. Ein Streitpunkt ist unter anderem, wann zum Beispiel Obstwiesen Biotope werden und damit einem besonderen Schutz unterliegen.
Vielleicht noch ganz kurz. Aldi erhebt schwere Vorwürfe. Sie würden für Dinge abgewatscht, für die Discounter gar nicht verantwortlich seien. Klöckner würde ihnen da auch Schuld zuschieben, die sie gar nicht hätten. Hat die Ministerin auch dazu sich noch geäußert?
Ja, sie hat das ganz entschieden nochmal zurückgewiesen. Sie hat gesagt, der Lebensmitteleinzelhandel hätte mit seiner Konzentration und seiner Marktmacht auch eben eine moralische Verantwortung, wenn es um Lebensmittelpreise geht. Dass der Lebensmitteleinzelhandel, vor allem eben Aldi, jetzt sagt, sie seien ein Opfer zum Beispiel der Agrarpolitik der letzten 20 Jahre. Da sagt sie, das kann sie so nicht akzeptieren. Das hätte sich ja sogar gerechnet für den Handel in den letzten Jahren. Und sie sagt eben, die Dumpingpreise des Lebensmitteleinzelhandels, das ist eine fehlende Wertschätzung für die Landwirtschaft. Und da hat der Lebensmitteleinzelhandel eben auch eine Verantwortung.
Informationen aus Berlin von Katharina Hamburger.
Deutschlandfunk, Verbrauchertipp.
Haben Sie schon Post von Ihrer Krankenkasse bekommen? Denn zum Jahreswechsel werden wohl hier und dort die Beiträge steigen. Aber man kann besser wechseln, sagt die Stiftung Warentest, Dieter Nürnberger mit dem Verbrauchertipp.
14,6%, das ist der Regelsatz, den alle gesetzlich Versicherten derzeit zahlen müssen. Er hat sich zu Jahresbeginn nicht verändert. Hinzu kommt jedoch noch der Zusatzbeitrag, den jede Krankenkasse je nach finanzieller Situation individuell festlegen darf. Mal sind es 1,7%, andere Kassen liegen bei unter 1%. Eine Übersicht der Stiftung Warentest zeigt, dass die Beitragssteigerungen für 2021 zwischen 0,1 und 0,8 Prozentpunkten liegen. Je nach Einkommen kann bei einem Wechsel also gespart werden, sagt Warentesterin Sabine Bayal-Jona.
Wenn man beispielsweise 3.000 Euro brutto hat und zu einer Krankenkasse mit einem Beitragssatz geht, der 1% günstiger ist als bei der bisherigen Krankenkasse, dann sparen Sie als Arbeitnehmer rund 150 Euro im Jahr. Wenn Sie aber an der Beitragsbemessungsgrenze, also knapp 5.000 Euro verdienen, dann können Sie sehr viel mehr sparen, fast 300 Euro.
Gut zu wissen für Wechselwillige, seit Jahresbeginn gelten ja einige gesetzliche Änderungen. Der Weg in eine neue Kasse ist einfacher geworden.
Bislang war es so, dass man mindestens 18 Monate bei einer Kasse sein musste, um sich eine neue wählen zu können, und das ist verkürzt worden. Man muss nur noch ein Jahr Mitglied sein und es gibt die Möglichkeit, sofort zu wechseln, entweder dann, wenn die Krankenkasse den Zusatzbeitrag anhebt oder aber zum Beispiel dann, wenn sich bei Ihnen selber was ändert. Wenn Sie den Arbeitgeber etwa wechseln, dann können Sie sofort, egal ob Sie 12 Monate Mitglied waren oder nicht, die Krankenkasse neu wählen oder aber auch, wenn sich Ihr Versicherungsstatus verändert.
Ein solcher Statuswechsel kann beispielsweise der Renteneintritt sein. Allerdings hat der Versicherte, genau wie bei einem Arbeitgeberwechsel, hier nur maximal 14 Tage Zeit, sich eine neue Kasse zu suchen. Die Neuregelungen beim Kassenwechsel bedeuten zudem weniger Papierkram. Eine vorgeschriebene schriftliche Kündigung entfällt, so Versicherungsexpertin Sabine Bayal-Jona. Man müsse der neuen Kasse lediglich mitteilen, dass man Mitglied werden möchte.
Das geht auch ganz oft einfach über die Homepages der Krankenkasse. Viele haben da schon so einen Button, auf den sie klicken können. Dann werden sie durch das System geleitet. Die neue Kasse übernimmt alles. Die prüft die Voraussetzungen, tauscht sich dann mit der alten Krankenkasse aus. Sie müssen da also nichts mehr machen, aber Ihrem Arbeitgeber sollten Sie Bescheid sagen, dass Sie eine neue Kasse gewählt haben, sodass der die Beiträge dorthin abführen kann.
Allerdings sollte bei der Wahl der Krankenkasse nicht allein auf einen günstigeren Beitragssatz geachtet werden, denn viele Kassen bieten auch Extras an, die über das gesetzlich festgelegte Leistungsspektrum hinausgehen. Passen diese für die individuellen Ansprüche des Kunden, lässt sich auch so einiges sparen.
Etwa zahlen viele Krankenkassen was dazu für eine professionelle Zahnreinigung oder zur Reiseimpfung oder Homöopathie. Also es gibt ein ganz breites Spektrum an Extras, was Krankenkassen anbieten. Und wenn Sie das nutzen können, dann lohnt es sich nicht, wegen des Beitragssatzes zu wechseln.
Und wer bisher mit seiner Krankenkasse im Leistungsfall zufrieden war, müsse sich auch nicht unbedingt eine neue suchen, so das Fazit der Warentester. Es sei aber gut zu wissen, dass ein Wechsel der gesetzlichen Krankenkasse seit Jahresbeginn nun einfacher ist als bisher.
Der Verbrauchertipp von Dieter Nürnberger. Erneut sind Wildhüter im weltberühmten Virunga-Nationalpark im Kongo getötet worden. Das teilte die Verwaltung des Parks mit. Der Nationalpark gehört zum UNESCO-Welterbe und ist unter anderem die Heimat von Berggorillas. Die Informationen am Mittag ab 12.10 Uhr blicken auf die Frage, wie es wohl mit einem Impeachment-Verfahren gegen noch Präsident Trump weitergehen könnte. Mein Name ist Jule Reimer und ich bedanke mich an dieser Stelle fürs Zuhören.